zu diesem Abend über Beziehungen. Ich meine, ich glaube schon, es ist eigentlich das wichtigste Thema. Alles andere ist hilfreich, vieles ist notwendig, aber meist nicht hinreichend. Und Beziehungen sind notwendig, auch nicht hinreichend im Sinne, man braucht ja auch noch was zu essen. Und man braucht Natur und man braucht eigentlich auch eine Arbeit. Ja? Man braucht einen Ort, wo man wohnen kann. Ja, also man braucht schon noch ein paar Sachen, man braucht Orientierung im Leben. Ja, und ich glaube halt auch, dass man irgendeine Form von Bezug zum großen Ganzen braucht, auch wenn man das nie fassen kann. Weil wir sind ja immer nur ein Teil. Ich kann mich ja nicht außerhalb der Welt, außerhalb des Kosmos, außerhalb des Ganzen stellen und sagen, jetzt sag ich euch mal, wie das große Ganze ist. Ich bin ja immer ein Teil davon. Also gut. Ja, Beziehungen. Ich sage jetzt erstmal, wie der Abend abläuft. Ich werde jetzt so eine halbe Stunde, 35 Minuten Input geben. Dann haben wir ein paar Momente, wo wir uns ein bisschen bewegen, weil wir brauchen ja auch Bewegung. Immer nur rumsitzen reicht nicht, geht nicht. Und dann werde ich eine kleine Übung dazu anleiten. Und danach gibt es einen Zweieraustausch. Wenn ihr mutig seid, dann zieht ihr euch eine Jacke an und geht raus. Dann könnt ihr ohne Maske miteinander reden. Ansonsten macht das halt hier drin. Wir machen dann aber, wir lüften halt alle halbe Stunde etwa. Ein bisschen tut uns ja gut. Ja, und hinterher ist dann Raum für Rückmeldungen von euch, Fragen. Und ich werde mein Bestes tun, was dazu zu sagen, wenn mir was dazu einfällt. Ja. Und was ich euch heute Abend erzähle, ist primär das, was mich selber inspiriert und was mir selber hilft. Denn ich meine, wir sind zwar alle sehr verschieden und man könnte jetzt ganz, ganz viel erzählen, was für ganz, ganz viele unterschiedliche Leute möglicherweise eventuell vielleicht sinnvoll wäre, aber ich erzähle einfach das, was für mich funktioniert, was ich wichtig finde, was ich hilfreich finde. Ja, Beziehungen. Für mich dreht sich diese ganze Thematik mit Beziehungen in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, in schwierigen Zeiten, in Umbruchzeiten immer um zwei Dinge. Raum und Kontakt. Freiheit und Geborgenheit. Also wir sind soziale Wesen. Wir brauchen Geborgenheit, Zugehörigkeit, ein Zuhausegefühl, Bezüge und wir sind Individuen. Wir brauchen Freiheit. Wir wollen uns entfalten. Wir wollen uns entdecken. Wir wollen einen eigenständigen Bezug zur Welt finden. Allerdings wollen das offensichtlich nicht alle. Aber trotzdem spielt sich das Leben zwischen diesen beiden Polen ab. Und ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich habe das Glück gehabt, zwei kleine Mädels Ende der 90er heranwachsen zu sehen. Und jetzt sind sie halt Mitte 20. Die eine ist schon Mutter wieder und hat schon ein eigenes Kind. Und einfach mitzukriegen, wie die noch auf dem Arm immer sind und sich noch nicht alleine groß bewegen können, die ersten Schritte und eine unglaubliche Erfahrung, wie die zum ersten Mal gesagt haben, ich essen, ich Durst und nicht Lisa Hunger, Lisa, also den Namen und die Sache, ja, und dann plötzlich ich meine, das ist eine absolut geniale Leistung zu kapieren, da gibt es ein Wort, das benutzen alle Leute für sich selber. Und trotzdem meint jede Person eben nur sich und nicht die anderen. Ja? Und der Name ist wieder was anderes. Ja? Den hat man auch noch, aber unglaublich. Also das mitzukriegen, dann der erste Schritt natürlich und das erste selbstständige Gehen. Und dann, wir leben auf dem Land und haben einen großen Garten und dann die Natur erforschen und dann Wörter ausprobieren. Was ist das eigentlich? Und dann eine Woche lang in jedem Satz eigentlich sagen, um zu testen, wo es passt und wo es nicht passt. Ja? Oder Witze verstehen, also wirklich wunderbar. Und ich habe gesehen, die brauchen Raum für sich, wo sie auch mal alleine sind und alleine irgendwas machen können, Und sie brauchen natürlich Kontakt. Und die hatten Glück. Die hatten dann immer 6 bis 8 Bezugspersonen in unserer Landgemeinschaft, ja, mit 4 verschiedenen Parteien. Und da war Auswahl. Das fanden die auch großartig, mit unterschiedlichem Alter auch noch. Und dann habe ich die immer jeden Donnerstagnachmittag gehütet. Und selbst wenn ich Retreat machte zu Hause, habe ich gesagt, ich bringe euch in den Kindergarten, ich hole euch wieder ab und dann seid ihr bei mir in der Küche und dann wird gemalt und Salat gewaschen und so, Küche unter Wasser und so. Aber macht ja nichts, man muss ja lernen. Und da habe ich mitgekriegt, das unglaubliche Spiel zwischen Entdecken der Selbstwirksamkeit, ich mach was, ich krieg was hin, ich bewirke was und ich brauche dich, ja, und Kopf in Schoß legen und hab mich lieb und nimm mich in den Arm und manchmal natürlich ohne diese Worte, aber das war so klar, jetzt ist was anderes angesagt, nicht Selbstwirksamkeit, sondern Kontakt und so. Und das geht natürlich weiter und ich glaube, das ist das, was unser Leben ausmacht, dass man in jeder Lebensphase mal mehr, mal weniger braucht. Das ist natürlich auch noch nach Typus ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind mehr bezogen auf andere und manche sind ein bisschen mehr eigenwillig, eigensinnig. Dann gibt es die Lebensphasen halt Pubertät. Da will man halt dann doch irgendwie alles selber machen, aber bitte, zu Hause soll alles weiterhin funktionieren. Ja, der Kühlschrank soll voll sein. Ich habe zwar keine Lust einzukaufen und mich irgendwas einzulassen und so, aber ich bin selbstständig. Ich sag selber, wann ich nach Hause komme und so. Ja, also. Und ich glaube, diese Balance, also nicht Balance im Sinne von 50-50, aber wie das austariert werden will in jeder Lebensphase, das ist ein bisschen durcheinander gekommen durch die Corona-Zeit, durch die Pandemie-Zeit, wo eben man plötzlich zu Hause hockt. Also ich meine, ich lebe seit 28 Jahre in einer festen Beziehung und wir leben seit 24 Jahren auf dem Land in einem Haus. Wir sind beide sehr selbstständig, also auch beruflich selbstständig. Und meine Partnerin war natürlich gewöhnt, dass ich 4 Wochen zu Hause bin, 6 Wochen zu Hause, dann bin ich weg. Und dann bin ich wieder 4 Wochen zu Hause und dann bin ich wieder weg. Und jetzt bin ich plötzlich seit 16 Monaten immer zu Hause. Ein bisschen nervig, ja. Und ich bin zu Hause und da ist noch jemand immer da. Man kann nicht wegfahren, man kann nicht Freundinnen besuchen, also nur sehr begrenzt. Ausstellungen kann man auch nicht besuchen, ins Konzert kann man nicht mehr gehen. Und es ist eine Herausforderung. Und jetzt, wenn ich gut drauf bin, ja, dann sage ich, das ist so eine kostbare Zeit. Es ist so kostbar, weil ich meine Muster dermaßen auf dem Silbertablett serviert kriege und alle meine klugen Sprüche über Buddhismus und innehalten und bemerken, was geschieht und erinnern, was hilft. Die Definition von Achtsamkeit, die ich so liebe. Bemerken, was jetzt gerade geschieht in mir, ja. Und erinnern, was hilft jetzt. Hilft es jetzt, wenn ich meine aufgewühlten Gefühle, meine reaktiven Emotionen authentisch auslebe? Ganz authentisch natürlich, echt, ja. Oder wenn ich tief durchatme oder manchmal gehe ich aus dem Zimmer und sage, ich komme später wieder. Oder wollen wir das Thema verschieben auf später oder sowas, ja. Es ist eine Herausforderung. Und wenn ich gut beieinander bin und ich muss nicht arbeiten gehen, ich muss nicht dauernd Zoom-Kurse anbieten. Also wir sind beide Anfang 70. Das heißt, wir haben auch sozusagen keine berufliche, wir sind offiziell in Rente. Das ist eine große Hilfe. Wir haben keine finanziellen Nöte. Das macht viel aus. Aber wir waren immer sehr selbstständig und sehr unabhängig und haben viele Sachen auch unterschiedlich gemacht oder Leute eingeladen. Und es ist jetzt alles ein bisschen eingeschränkt. Ja? Herausforderung. Also ich merke, ich kriege Muster, die ich kenne. Also ist jetzt kein neues Muster aufgetaucht. Aber ich kriege sie so viel deutlicher mit. Und jetzt ist die Frage, was hilft? Und jetzt tarieren wir halt auch aus nach unseren Persönlichkeiten. Also ich habe einen sehr regelmäßigen Kontakt mit anderen sehr vertrauten Menschen. Also ich bin auch schon ein bisschen älter. Das heißt, ich habe uralte Freundschaften, wo wir uns seit über 40 Jahren kennen. Und jetzt haben wir Zeit zum Telefonieren. Das hat auch was. Ja, also ein bisschen regelmäßig. Und damit bin ich so bei ein paar Punkten. Ich brauche regelmäßig Freiräume. Und da haben wir uns inzwischen gut abgesprochen. Ich habe bis Mittag keine Sprechstunde. Bis zum Mittagessen habe ich keine Sprechstunde. Weder beruflich, also ich meine, ich kriege natürlich immer noch Anrufe, also alles erst ab späten Nachmittag. Fertig. Ja? Und wir nehmen uns Zeit für bestimmte Themen, für Gespräche, wo wir dann zusammen was machen. Aber wir brauchen in Kontinuität Freiräume zum Alleinsein, auch mal alleine spazieren gehen. Aber da haben wir festgestellt, ich habe eine Freundin, die lebt mit ihrem Mann zusammen, die schlafen seit über 30 Jahren im gleichen Bett und gehen immer zusammen spazieren, aber die ticken anders. Ja, und das ist auch gut zu wissen, dann reden wir halt miteinander, wie macht ihr denn das, ihr seid ja auch mehr zusammen, wie die das leben. Und das merke ich schon, die Leute sind halt verschieden. Die einen sind jetzt, wenn man psychologische Begriffe nimmt, symbiotischer veranlagt, die haben gern dieses Beisammensein. Und wir haben immer schon gesagt, wir sind beide Loner, wir sind Einzelgängerinnen, ja. Aber wir kommen miteinander gut aus, weil wir uns lassen können, weil nicht die eine symbiotisch ist und die andere sich immer abgrenzen will. Also man muss halt gucken. Also heraus ist mein erster Punkt. Wir finden wahrscheinlich in diesen Zeiten heraus, wie groß unser Bedürfnis nach Alleinsein ist und wie groß unser Bedürfnis nach Zusammensein ist, nach Geborgenheit. Also ich meine, und was uns dieses Gefühl von Freiheit vermittelt, welche Kontexte, welche Situationen, die einen gehen furchtbar gern spazieren alleine und haben dann so ein Gefühl von Freiheit. Ich habe einen Freund, der muss jeden Morgen 2 Stunden joggen gehen, alleine. Sonst ist er unglücklich, ja. Das ist auch muss man einfach rausfinden. Wie lebe ich meine Freiheit? Was unterstützt dieses Gefühl von Raum haben, von herausfinden, was ich brauche? Oder auch selber gestalten, ja. Ich brauche auch Zeit, um zu lesen und nachzudenken und was aufzuschreiben und so. Also welche Formen des Freiraums habe ich? Habe ich genug? Lebe ich die genug? Vermittle ich das in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen? Sind ja meistens mehr als eine Person. Dann hat man noch Nachbarn, Nachbarinnen, Freunde, Freundinnen. Viele von euch gehen arbeiten, beziehungsweise per Zoom habt ihr dann Kontakte? Wie viel braucht ihr da? Wie viel vertragt ihr? Und wo erlebt ihr Geborgenheit? Gerade, und ich denke, in diesen Umbruchzeiten, wo man so unsicher ist, auch wie das mit der Pandemie weitergeht und welche Strategie richtig ist und Vorgehen und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass da noch mehr Bedürfnis nach Geborgenheit und Zugehörigkeit und Sicherheit ist, als es früher bei vielen war, weil die Verunsicherung größer ist. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man dieses Gefühl von Sicherheit? Und manche nehmen dann Zuflucht zu Vorstellungen. Oder um es ein bisschen zu vereinfachen, ich erlebe bei mir manchmal Momente der Ohnmacht. Also ich kann es ja nicht ändern. Das ist halt jetzt so, ja. Ich vermisse auch Menschen und ich vermisse auch unsere Abendessen zusammen oder mal zusammen irgendwo hingehen oder so, ein kleines Fest machen oder so. Das ist, oder zusammen ins Kino gehen oder ins Konzert oder sonst was, ja. Oder natürlich Kurse. Präsenzkurse ohne Masken und ohne komische Vorschriften und alle kriegen ein Tablett und müssen aufpassen. Also das ist ja wie das Gegenteil von einem Kurs, wo man eigentlich lernt, locker lassen und sein lassen und einfach da sein. Jetzt muss man den ganzen Tag aufpassen. Also Moment, im Gang darf ich da nicht nebeneinander vorbeigehen und dann muss ich dies. Und das ist anstrengend, ja? Also wie kriege ich Sicherheit? Nicht so einfach. Und manche sehen das in Konzepten und ich merke schon, also ein Stück Heimat ist für mich der Buddhismus. Einfach vertraute Gedanken. Ach, jetzt übst du halt die vier unermesslichen Haltungen. Üb ein bisschen Freundlichkeit, üb ein bisschen, guck mal, es gibt auch Sachen, die gut gehen. Freude über das, was funktioniert und nicht nur jammern über das, was nicht funktioniert. Also auch diese Verhältnismäßigkeit oder Weisheit heißt ja auch, guck hin und acht nicht nur auf das, was schwierig ist. Ist ja ein Überlebensprinzip, ist ja in Ordnung. Gefahr ist wichtiger als es läuft alles prima. Also bei Gefahr muss man aufpassen, ja. Aber wenn man den ganzen Tag in diesem Sympathikus-Modus, huch, wo ist der Tiger? Huch, wo ist Gefahr? Das ruiniert die Nerven. Das stört den Schlaf, das stört die Verdauung, das Immunsystem funktioniert nicht mehr richtig, also wird nicht wieder aufgebaut, es braucht diesen Ruhemodus. Und wenn man eine gute Arbeit hat, dann erlebt man das zum Teil auch bei der Arbeit. Dieses einfach mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Aufmerksamkeit eine Sache machen, da kann man unglaublich auch in einem Ruhemodus und wach, ruhig und wach sein. Das geht. Aber wenn es dann so durcheinander ist und unklar ist, das ist schon ganz schön schwierig. Ja? Und mein Gefühl ist so, wenn man sich ohnmächtig fühlt, und es sind viele Leute, die nicht vernetzt sind, die nicht diese Geborgenheit erleben in langen Beziehungen, in einer beruflichen Tätigkeit, in einem kollegialen Umfeld, ja auch in sicheren Lebensverhältnissen, ja in einer guten Wohnung, wo man sich einigermaßen wohlfühlt, also Wohnen, Arbeit, Beziehungen, Freundeskreis, Nachbarschaft, wo das alles einigermaßen funktioniert und vielleicht dann sogar noch eine spirituelle Orientierung da ist. Also ich weiß von Bekannten, die ich sozusagen im beruflichen Umfeld kenne, die halt in ihrer Kirchengemeinde Ehrenamt machen und sich also da einfach glücklich sind, dass sie da einen festen Bezug haben. Ja, wenn das alles nicht so gut funktioniert, sagt man ja in der Soziologie, wenn eine dieser Säulen wackelt, kriegt man es noch hin. Also Wohnen, Familie, Beziehungen, Nachbarschaft, ja, Gesundheit, Beruf, Spiritualität, wenn das einigermaßen funktioniert, prima. Wenn ein, zwei Säulen wackeln, das kriegt man noch hin. Aber wenn drei Säulen wackeln, dann wird's echt schwierig. Und im Moment wackelt bei einigen die Gesundheit, die Arbeit. Ja, und natürlich hilft der Buddhismus nicht. Der macht die Pandemie nicht weg. Und es gibt keinen Schalter, wo man Gleichmut anschalten kann oder Freundlichkeit und Mitgefühl. Das ist nicht so einfach. Es ist in guten Zeiten leichter zu üben und in Umbruchzeiten ist es herausfordernder. Und ich habe den Eindruck, dass manche Leute dann, weil sie sich ohnmächtig fühlen, die Macht nach außen projizieren in den Staat, das System, den Kapitalismus, Bill Gates, was weiß ich, was es da alles gibt, also diese Verschwörungserzählung. Da muss ja jemand die Macht haben, wenn ich mich ohnmächtig fühle. Ich meine, im Kleinen mache ich das auch jeden Tag. Wenn irgendwas in der Küche nicht funktioniert, nicht da ist, wo ich es haben will, dann denke ich, wer hat das schon wieder gemacht? Also natürlich nicht ich. Ich suche auch immer jemand. Es ist immer jemand anders schuld, im ersten Moment. Durch die buddhistische Schulung habe ich jetzt gelernt, das mitzukriegen und dann ein bisschen mich erstmal wieder zu beruhigen. Und dann merke ich, oh, das habe ich ja selber hier hingestellt oder was auch immer. Ja, also es ist nicht einfach und ich denke, wir müssen lernen, uns zu beruhigen. Immer wieder zu beruhigen und aber auch, ich merke das auch im Umgehen mit bestimmten Menschen in meinem Umfeld, die halt viel Angst haben, weil sie vorbelastet sind, weil sie einen anstrengenden Beruf haben im Gesundheitsbereich. Das ist schon manchmal sehr heftig oder halt beruflich wackeln, weil ihre Selbstständigkeit nicht mehr funktioniert oder nur sehr bedingt funktioniert. Ich denke immer, beruhigen, Beziehungen stabilisieren, Kontinuität in den Beziehungen pflegen. Weil ich merke, ich kriege dadurch ganz viel Stabilität. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine rein äußerliche Form gibt. Also selbst wenn, es ist natürlich gut, wenn man genug Geld hat zum Leben, Aber ich kenne genug Leute, die haben genug Geld zum Leben und sind trotzdem ziemlich durch den Wind, ja, ziemlich verunsichert. Und ein bisschen meine Beobachtung ist, ich meine, das ist auch nicht wissenschaftlich per Studie und Doppelblindstudie und so alles nachgewiesen, aber was ich mitkriege, wer einigermaßen stabile Beziehungen hat, kommt besser durch diese Situation durch, weil natürlich in einem Freundeskreis, der über längere Zeit existiert, oder Freundschaften, ist man selten nur mit Leuten zusammen, die genau das Gleiche denken. Also es war schon immer eine Herausforderung in meinem Freundeskreis. Ich habe da so ein paar alte Linke. Ich bin habe 68 Abitur gemacht. Also da sind schon noch ein paar, ja, die glauben das immer noch, dass der Sozialismus die Lösung aller Probleme ist. Und ich habe Russisch studiert. Ich war ab 70 regelmäßig in der Sowjetunion. Also ich war zweimal in China. Also ich habe schon den Eindruck, das ist nicht ganz so einfach, weil da wieder die Struktur und die sogenannte Geborgenheit im System zwar stark ist, aber die Individualität ganz wenig Raum hat. Also da ist zu wenig Raum und es funktioniert auch nicht. Aber zu viel Raum, nur Raum, ich will meine Freiheit. Das kriegt man im Moment als Thema ja unheimlich mit. Ich will Freiheit. Ich will meine Freiheitsrechte zurück. Die dürfen nicht eingeschränkt werden. Außerdem ist ja nicht hundertprozentig sicher, wie der Virus wirkt. Ja, also da ist eine starke Betonung von Freiheit. Aber mein Eindruck ist, dass das wie eine Kompensation ist mit von zu wenig Geborgenheit. Da fehlt was. Also von daher, und meine Überlegung ist natürlich die ganze Zeit, was kann ich als Person tun? Was können wir tun? Was können buddhistische Zentren unterstützen? Was kann man politisch? Ich habe auch eine ganze Reihe Bekannter, die bei den Grünen mitarbeiten und die versuchen, halt im politischen Kontext was zu bewirken. Ich denke, letztlich kann man nur, es ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoll, letztlich nur versuchen, die eigene Balance gut hinzukriegen zwischen frei und geborgen, zwischen Raum und Kontakt, so dass man selber einigermaßen stabil damit ist und dann gucken, dass man mit Leuten, mit denen man sowieso Kontakt hat, denen man begegnet. Also ich rede auch mit den Leuten bei Edeka und in der Apotheke und wo auch immer, immer so kleine, wenn Zeit ist, und wir machen uns gegenseitig Mut. Also ich finde sowas unglaublich hilfreich, weil diese kleinen Begegnungen, die machen was mit uns. Wenn ich einen Handwerker treffe bei Edeka, der mich mit Maske erkennt und ich erkenne ihn auch, da freuen wir uns halt und schwätzen ein bisschen, wie es halt läuft im Moment und so. Das stärkt gegenseitig. Also ich denke, letztlich kann man nur in dem Bereich, wo man Einfluss hat, und natürlich kann ich in meiner Sangha, kann ich ab und zu mal was schreiben, wie ich mit den Herausforderungen umgehe, was mir hilft. Und jede Person, also ist mein Vorschlag heute Abend jetzt mal bei dem Thema Beziehungen, Täuschungen und Enttäuschungen, rausfinden, also gucken, wie ist meine Balance, mein Bedürfnis nach Freiheit und Geborgenheit, nach Raum und nach Kontakt, wie lebe ich das im Moment, stimmt es für mich? Und in Corona-Zeiten ist manchmal das Bedürfnis nach Alleinsein und nach Raum ein bisschen eingeschränkt, ja, und manchmal auch sehr herausfordernde Ansprüche von anderen, was Beziehungen angeht, ja, unterstütze mich, hilf mir, ja, ich meine, das gibt's natürlich auch, dass Menschen unter Druck stehen, in Not sind, und da will man natürlich helfen, aber man muss trotzdem gucken, dass diese beiden Bedürfnisse, die sind beide lebensnotwendig. Wir sind Individuen. Wir sind alle verschieden. Aber wir sind auch soziale Wesen. Wie kann man das in eine Balance bringen und dann halt gucken, mit Leuten auch über diese Dinge reden, wenn sie das wollen, dass die das auch besser, also sie unterstützen, wenn jemand sagt, ich habe zu wenig Raum für mich, sie halt unterstützen, dass sie sich ein bisschen mehr Raum nehmen dürfen oder zu wenig Kontakt, mir fehlt es, also in einer Weise unterstützen, wie es halt geht. Und dabei hilft mir eine Überlegung, die werde ich nach einer kleinen Übung noch vorstellen. über das habe ich im Buddhismus gelernt. Also ich merke schon, ich gucke mit buddhistischen Augen in die Welt. Ich lese mit buddhistischen Augen, lese ich Nachrichten und höre Nachrichten und sehe Nachrichten immer. Ah ja, die reden jetzt über die drei Daseinsmerkmale, stimmt. Aber die gehören zum Leben dazu. Man kann Leiden nicht vermeiden. Warum nicht? Weil sich immer alles verändert. Und im Moment verändert sich ziemlich viel. Und man kriegt es nicht völlig in den Griff, weil es so komplex ist. Es gibt keine Instanz in uns oder im Außen, die alle Erfahrungen besitzt und kontrollieren könnte. Traditionell nicht ich genannt. Aber das zu verkraften, da gehört ein ziemlich gesundes, stabiles Ich-Gefühl dazu, mit der Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, also welche Ideen habe ich? Welche Ansprüche habe ich an mich und andere? Ja, und das ist nicht einfach. Und da hilft mir die Überlegung, es gibt gültige und ungültige Konzepte. Sozusagen eine Essenz von Weisheit. Liebe, Kraft und Weisheit heißt dieses Zentrum. Ja, Liebe, die Verbundenheit erkennen. Also es ist nicht unsere emotionale, persönliche Liebe zu einer Person. Also das, ich übersetze das oft, Metta mit Freundlichkeit. Mit einer freundlichen Haltung. Mitra ist der Freund. Mitrata ist die Freundschaft. Ja, also es ist eher eine freundliche Haltung. Ich muss ja meine Apothekerin nicht lieben. Ja, wäre auch ein bisschen daneben. Ja, aber also eine freundliche Haltung und Weisheit. Was heißt Weisheit? Auf der einfachsten Ebene, wie hat es Dogen im Jahre 1500 etwas formuliert. Der hat gesagt, ein japanischer Meister, der Soto-Zen in Japan eingeführt hat, gesagt, wer seine Verblendungen erkennt, ist erwacht in dem Augenblick. Wer über Erwachen spekuliert, ist verblendet. Das ist im Japanischen ein Wortspiel. Also wer seine Verblendungen, Gierhass und Verblendung, erkennt, jetzt gerade bin ich gierig, jetzt gerade habe ich ein Vorurteil, jetzt gerade bin ich rechthaberisch, jetzt gerade bin ich neidisch. In dem Moment bin ich erwacht, bin ich wach. Wer aber unglaublich rumspekuliert, was Erwachen ist, ist verblendet. Also das gleiche Wort wie erkennen. Ja, wer seine Verblendungen erkennt, ist erwacht. Wer über Erwachen spekuliert, ist verblendet. Großartig. Und in der tibetischen Tradition wird es so ausformuliert, es gibt nur Konzepte. Die Wirklichkeit ist ja, Realität ist leer von allem dem, was wir darüber sagen können. Es gibt konventionelle Wahrheiten. Also man kann wissenschaftlich bestimmte Dinge untersuchen nach bestimmten Kriterien und dann kann man sagen, das ist Verstandesweisheit, Verstandeswahrheit, das stimmt so. Aber Leben ist natürlich viel komplexer. Und dann sagen sie, es gibt letztlich nur Konzepte und die gültigen Konzepte sind die, da weiß ich, es ist ein Konzept und es funktioniert. Sehr prosaisch. Und wenn es nicht funktioniert, gut, dann merke ich es und dann bin ich in der Regel enttäuscht, aber vor allen Dingen dann, wenn ich nicht weiß, es war ein Konzept. Also eine richtige Beziehung, Doppelpunkt. Eine richtige Familie, Doppelpunkt. Eine richtig gute Arbeitsstelle, Doppelpunkt. Ein richtig gutes Team, Doppelpunkt. Also eine optimale Gesundheitsversorgung auf dem Niveau der Bundesrepublik ist Doppelpunkt. Eine richtige Politik ist Doppelpunkt. Die streiten sich nie. Die reden ganz mehr perspektivisch miteinander und handeln aus. Es ist ein Gespräch zwischen Menschen im Plural über die gemeinsame Welt. Hannah Arendt, ihre Definition von Politik als Wunsch. Ja, aber also wenn ich weiß, es ist eine Vorstellung, dann ist es was. Dann kann ich leichter sagen, okay, dumm gelaufen, was war die Täuschung hinter meiner Enttäuschung? Und manchmal funktionieren ja Konzepte relativ lang. Ich merke zwar nicht, dass es ein Konzept ist, also meine Beziehung funktioniert prima. Ja, und wenn dann die Krise kommt, dann merke ich, ich habe nicht gemerkt, es war ein Konzept. Es war eine Vorstellung. Und dann Was wir normalerweise dann machen, ist, wir halten noch verstärkt fest am Konzept und beschimpfen die andere Person, dass sie einfach nicht sich richtig verhält. Oder natürlich uns selber. Ich meine, das ist richtig, aber ich verhalte mich nicht, ich bin nicht gut genug. Ja, du bist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, je nachdem. Und es sollte aber so sein. Punkt. Ja, und dann Enttäuschung. Ich finde das Wort so genial. Enttäuschung. Hinter jeder Enttäuschung steckt eine Täuschung. Aber wenn man kapiert, es ist eine Vorstellung, die Erwartung, dann, ich habe dann, glaube ich, als ich das 87 dieses Konzept gehört habe von einem tibetischen Lama, den habe ich vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Ich bin 3 Tage mit offenem Mund rumgelaufen, habe dann jede Vorstellung, die ich hatte, als Arbeitshypothese bezeichnet. Ich habe jetzt die Arbeitshypothese, dass wir um 13 Uhr das Essen fertig haben. Ich habe die Arbeitshypothese, dass der nächste Kurs mit ungefähr so und so vielen Teilnehmern stattfindet. Ich habe die Arbeitshypothese, dass der Zug pünktlich fährt. Ich meine, ich fahre viel Zug. Der Fahrplan ist eine Arbeitshypothese. Es ist keine Realität. Ja, ich habe einen Bruder, der bei der Bahn arbeitet, der tut viel dafür, dass die Züge pünktlich fahren, aber er hat es natürlich auch nicht im Griff. Und seither ist mein Leben einfacher. Alle Vorstellungen, wie im Zentrum funktionieren sollte, wie Dharma-Praxis funktionieren sollte, wie Leute funktionieren sollten, sind Arbeitshypothesen. Gut, das reicht jetzt erstmal. Und jetzt machen wir 5 Minuten Bewegungspause, Lüftungspause. Wer auf Toilette gehen will, kann das gerne tun. Und dann werde ich eine kleine Übung über Täuschungen und Enttäuschungen anleiten. Ja, dann setzt euch alle stabil, aufrecht, entspannt hin, so gut es geht. Stabiles Sitzen fördert Vertrauen. Wenn man auf dem Sitz rumwackelt, wenn der nicht stabil ist, könnt ihr 100 Jahre über Vertrauen meditieren, das funktioniert nicht. Stabiles Sitzen. Meister Eckhart hat gesagt, sitzen wie ein Berg. Wie ein großer Berg gegen einen kleinen Wind. Der Berg ist, auch die Tibeter sprechen vom Sitzen wie ein Berg. Aufrecht sitzen macht wach. Wenn ich so sitze, döse ich eher ein. Und dann, ich bin der tibetischen Tradition unendlich dankbar dafür, ganz entspannt sitzen, so gut es geht. Weil nur wenn man entspannt sitzt, gibt's Einsichten. Wenn man verkrampft sitzt, hat man nur bestenfalls neue Ideen und meistens ungültige Konzepte, weil man nicht merkt, dass es Konzepte sind. Also stabil, aufrecht, entspannt, so gut es geht. Und das ist ein Lebensprozess. Und in jeder Phase des Jahres, des Tages, des Lebens ist es ein bisschen anders. Und dann können wir jetzt 2-3 Minuten den Atemrhythmus spüren. Prozent Aufmerksamkeit beim Atem reicht. Der Rest darf einfach so locker wie möglich bleiben. Wer eine Brille trägt, kann die absetzen. Das hilft auch bei der Entspannung. Und wer mag, kann den natürlichen Fluss des Atems mit Ja, Danke im Rhythmus des Atems begleiten. Und dann können wir unsere Einstellung zur Kenntnis nehmen. Warum bin ich jetzt hier und sitze still? Wozu? Was wünsche ich mir von dieser Übung? Und zunächst nehmen wir einfach wahr, was da spontan jetzt im Augenblick an Einstellung da ist. Und dann können wir unsere Einstellung öffnen für das Wohl von anderen, in eigenen Worten zunächst, in Richtung Verbundenheit spüren. Und ein Vorschlag, möge diese Übung dazu beitragen, dass ich ein bisschen Ruhe finde, ein bisschen Einsicht zu meinem Wohl, aber auch zu dem meiner Lieben, meines Umfeldes und vielleicht zum Wohle aller. Und die eigentliche Übung hat zwei Teile. Zunächst stelle ich zwei Fragen, die ich im Eingangsvortrag schon gestellt habe. Habe ich genug Raum in meinem Leben? Habe ich genug Verbundenheit, Zugehörigkeit, Geborgenheit? Wie sieht's im Moment aus? Und wir lassen die beiden Fragen auf uns wirken und warten, was da als Antwort, Bilder, Worte, Gefühle auftauchen. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns einen Konflikt aus den letzten Tagen an. Vielleicht im Bereich von Beziehungen. Gab es da einen Konflikt, eine Irritation, eine Enttäuschung? Und wir nehmen uns ein Beispiel, was nicht gerade der größte Konflikt ist, den wir haben, sondern so eine mittlere Dimension von Konflikt mit einer anderen Person. Wir erinnern die Situation, den Ort, ein paar Gefühle, vielleicht ein paar Worte. Und dann schauen wir uns diesen Konflikt im Raum der Übung nochmal etwas genauer an und fragen, erster Schritt, was war der Auslöser, der Aufhänger für unseren Konflikt? Ein Wort, ein Blick, eine Geste? Wie war meine aktuelle Verfassung unmittelbar davor? Meine Stimmung? Neutral, unruhig, entspannt. Was haben wir noch mitgebracht in die Situation? Was haben wir erwartet von der anderen Person, von uns selber? Und welches Muster wurde bei mir ausgelöst in diesem Konflikt? Kenne ich das? Kenne ich diese Art von Reaktion? Und im letzten Schritt der Übung fragen wir uns, war das, was ich über mich und die andere Person, über die Situation gedacht habe, die Erwartungen, die ich hatte, war das ein gültiges Konzept? Wusste ich, dass das eine Erwartung ist, eine Vorstellung über mich, die Situation, die andere Person? Was war die Täuschung hinter der Enttäuschung? Können wir ein bisschen mit den Erwartungen an uns und die andere Person bezogen jetzt auf den Konflikt experimentieren, sie ein bisschen verändern, realistischer gestalten? Und jetzt bringen wir diese kleine Übung auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen, deutlicher, klarer geworden? Was hat mich berührt, erreicht? Und wir warten, was da auftaucht, ein Bild, ein Satz, ein Wort, ein Schlüsselwort vielleicht, was diese Übung, unsere Einsicht auf den Punkt bringt. Wir warten, was da auftaucht. Und zum Abschluss geben wir unseren Erfahrungen eine Ausrichtung. Wir widmen sie unseren höchsten Anliegen. Und wir tun das zunächst in eigenen Worten. Und ein Vorschlag. Möge diese Übung dazu beitragen, dass mein Herz sich öffnet und ich die Verbundenheit mit anderen deutlicher spüre und mein Geist sich klärt, dass ich Muster, Erwartungen, Vorstellungen immer wieder erkenne, bemerke und das erinnere, was hilft. Und heilt mich und andere. Möge diese Übung zum Wohle aller sich auswirken. Mögen alle Wesen glücklich sein.